Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wir beamen uns mal 2000 Jahre zurück in Zeit von Jerusalem. In Jerusalem steht der große heilige Tempel mitten in der Stadt, ein Prachtwerk, so groß und so wunderbar, wie man es sich heute wohl kaum vorstellen kann. Und alles an diesem Tempel wurde per Hand gebaut. In diesem Tempel war der Zugang wie folgt geregelt. Da konnte man nicht einfach reingehen wie hier in der Kirche, sondern das war alles sehr geregelt und geordnet. Es gab den äußeren Bereich und dort durften alle hinkommen, auch Nichtjuden. Dann kam der nächste Bereich, der war bestimmt für die jüdischen Frauen. Daran schloss sich dann der Bereich für die jüdischen Männer an. Und daran, immer weiter nach innen rein, schloss sich dann der Vorhof der Priester an. Und mittendrin war dann das Allerheiligste. Da durfte nur der Hohepriester reingehen, und zwar auch nur einmal im Jahr. Je näher man also zu diesem Allerheiligsten kam, da wo Gott seinen Wohnsitz hatte, umso weniger Leute durften dorthin gehen. Jetzt haben wir in unserem Evangelium eben in dem Text gehört, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst und der Zöllner aber stand ferne. Der Zöllner durfte sich nur im äußersten Bereich aufhalten, also ganz außen, da wo alle Welt hinkommen durfte. Jeder andere Bereich war für ihn tabu, da durfte er nicht hin. Das war wohl tatsächlich auch mit Todesstrafe bestraft. Der Pharisäer durfte, wenn er auch noch Priester war, bis in den Vorhof der Priester vorgehen. Und sonst eben nur bis in den Bereich für die jüdischen Männer. Und das alleine konnte einen leicht dazu bringen, zu denken, dass man etwas Besseres ist, je mehr man dicht daran kam an das Allerheiligste. Je weiter man außen stand, umso mehr war man nur Zuschauer. Man hatte keinen wirklichen Anteil an dem, was da drin eigentlich passierte. Und so war der Tempel und auch die jüdische Religion aufgebaut. Gott im Zentrum, aber weil Gott eben Gott ist, deswegen konnte man nicht einfach so dahin gehen. Es war sogar die Überzeugung, wenn ich einfach so Gott begegne, dann sterbe ich. Weil Gott eben Gott ist und ich bin ein einfacher, sündiger Mensch. Und dann gab es ja auch noch sehr viele Reinheitsvorschriften im Alten Testament. Wenn jemand mit Unreinem in Kontakt war oder wenn jemand krank war oder eine Frau ihre Tage hatte oder man mit Toten in Berührung kam, dann galt man als unrein. Auch wenn man unreine Speise gegessen hatte, dann war man unrein. Und Menschen, die unrein waren, die mussten erst wieder rein werden. Dazu gab es auch Opfergaben, die man darbringen musste. Und dann durfte man wieder sozusagen den Tempel Gottes betreten. Denn der Tempel, das war ein heiliger Ort. Das war nicht einfach nur ein Geschäft, sondern das war die Wohnstätte Gottes. Etwas Heiliges, etwas Besonderes. Da konnte ich nicht einfach so hin. Der Zugang zum Allerheiligsten, der war ganz, ganz streng reglementiert. Um Gott nahe zu kommen, musste man auf jeden Fall den Mittlerdienst der Priester in Anspruch nehmen. Und der Hohepriester, der kam mindestens einmal im Jahr, hatte er eine große Aufgabe an dem großen Versöhnungsfest. An diesem Tag wurde sozusagen alles auf Null gestellt. Der Hohepriester, der ja alleine Zugang zum Allerheiligsten hatte, der lud die Sünden des ganzen Volkes symbolisch auf einen Ziegenbock. Wir kennen das Wort, den Sündenbock. Und alle Sünden wurden auf diesen Ziegenbock geladen und dann wurde dieser Ziegenbock in die Wüste geschleppt, beladen mit den Sünden des Volkes und dort starb dann der Ziegenbock und somit waren die Sünden in der Wüste weg. Damit begann dann für die Gläubigen ein neuer Tag, ein neuer Abschnitt, ein neues Kapitel. Ihnen wurde die Vergebung zugesprochen unter der Maßgabe, sich zu bessern und ganz dem Willen Gottes zu folgen und Gottes Gebote zu halten, danach in seinem Leben zu leben. Und dann passierte etwas an Karfreitag, das alles umkrempelte. Nach Jesu Tod am Kreuz, so heißt es im Markus-Evangelium Kapitel 15, da riss der Vorhang im Allerheiligsten entzwei. Wir lesen dort in Vers 37, 38, aber Jesus schrie laut und verschied, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Das, was normalsterbliche Menschen am Zutritt zum Allerheiligsten, also zu Gott, hinderte, das war jetzt nicht mehr da. Der Vorhang war auf. Das Allerheiligste war offen. Gott selbst war sozusagen offen. Alle hatten freien Blick. Gott war nun nicht mehr hinter Vorhängen versteckt, sondern offen und frei zugänglich für alle. Sicherlich wurde der Vorhang dann schnell wieder zugenäht, aber die Symbolik von diesem zerrissenen Vorhang, das ist ja erhalten geblieben. Durch Jesu Leben und seinen Tod und Sterben am Kreuz wurde der Zugang für uns Menschen zu Gott eröffnet, frei. Ein Hohepriester bzw. all die Opfergaben und die amtierenden Priester vor dem Allerheiligsten, die waren jetzt nicht mehr notwendig. Gott selbst hat den Zugang zu sich für uns geöffnet. Deswegen ist Karfreitag so ein bedeutendes Fest. Hier wurde nun nicht mehr unterschieden zwischen Priestern und Gläubigen, zwischen Zöllnern und Pharisäern, zwischen Frauen und Männern, zwischen Juden und Nichtjuden. Alle Eingruppierungen, alle Schubladen, die wurden aufgehoben. Alle hatten gleichen Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Der Vorhang war zerrissen. Und diese Symbolik, dieses Bild gehört für mich mit zu den stärksten Bildern des Neuen Testaments. Der Zugang ist offen. Und jetzt haben wir diese Geschichte dort im Tempel mit dem Zöllner und dem Pharisäer. Der Pharisäer kommt dem Allerheiligsten näher als der Zöllner. Er klopft sich auf die Brust und zeigt Gott und aller Welt, was für ein toller Mensch er ist. Er ist sozusagen der spirituelle Überflieger. Und wenn Gott aber ins Verborgene schauen kann, wie Jesus mal sagt in der Bergpredigt, warum muss der Pharisäer eigentlich all das Gott im Gebet nennen? Was er alles macht, wie toll er ist. Euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr braucht, sagt Jesus. Aber wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir gerne das hervorheben, was wir so alles gemacht und geleistet haben. Wir wollen gut dastehen. Wir suchen nach Anerkennung. Wir präsentieren all das, was wir haben und was wir geleistet haben. Danach werden wir doch bewertet. Und vielleicht auch noch das, was unsere nächsten Etappenziele sind, was wir noch erreichen wollen. Und natürlich erreichen wir das. Das geht ja immer damit einher. So verhalten wir uns Menschen. Wir erzählen das unseren Mitmenschen. Ich habe das und das gemacht, das habe ich geschafft, Etappenziele erreicht und so weiter. Und Gott gegenüber? Der Pharisäer agiert genauso gegenüber Gott. Guck mal, ich habe das gemacht und das mache ich regelmäßig. Ich habe so viel geleistet, lieber Gott. Er ist wie so ein kleines Kind, das etwas aus Lego gebaut hat und dann stolz sein Bauwerk präsentiert. Guck mal, wie toll das ist. Und alle mögen bitte klatschen. Irgendwie ist das in uns Menschen doch angelegt. Wenn wir in uns hineinhorchen, glaube ich, dass wir einiges davon nachempfinden können. Ich merke zumindest plötzlich, dass ich dem Pharisäer doch etwas ähnle. War sein Verhalten mir beim ersten Lesen doch etwas fremd, so merke ich beim zweiten Blick, dass ich auch manchmal so handle, zumindest meinen Mitmenschen gegenüber. Und was wir im Alltag regelmäßig machen, das gilt ja vielleicht auch für den geistlichen, für den spirituellen Bereich. Vielleicht präsentieren wir im Gebet nicht all unsere Errungenschaften wie der Pharisäer, aber es gibt einen Punkt, wo wir genauso agieren wie der Pharisäer. Wir alle haben manchmal diese sehr schweren Warum-Fragen. Warum musste mir das passieren? Warum diese Krankheit, warum dieser Unfall, warum diese Arbeitslosigkeit, diese Trennung, dieses Zerwürfnis, diese Krise? Warum Gott? Warum gerade ich? Ich glaube, wir kennen diese Fragen, ne? Dahinter steckt oft die Überzeugung, lieber Gott, ich bin doch eigentlich so ein guter Mensch. Ich lebe nach deinen Geboten. Ich habe noch nie wirklich was Schlimmes gemacht. Warum also dieses Unglück? Ich habe mir wirklich nichts vorzuwerfen. Lieber Gott, schau doch mal in deine Karteikarten und such mal nach meinem Namen und dann wirst du da sehen, dass da ganz viele gute Taten stehen. Ich bin ein guter Mensch eigentlich. Und deswegen hadern wir so sehr mit Dingen, mit diesen Warum-Fragen, weil wir überzeugt sind, dass wir das eigentlich nicht verdient haben. Und dann war da noch diese andere Person, die wir innerlich vielleicht ein wenig abschätzig betrachten, der Zöllner. Der Zöllner aber stand von ferne, so heißt es. Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Er steht abseits, nicht mittendrin, sondern ganz am Rand. Keiner mochte ihn. Denn Zöllner nahmen gerne mal etwas mehr Zoll ein am Stadteingang als notwendig. Wenn jemand vom Land in die Stadt reinkommen wollte, um auf dem Markt Sachen zu verkaufen, dann musste er Zoll bezahlen. Es gibt ja Präsidenten, die auch heute sehr willkürlich irgendwelche Zölle festlegen und nach ein paar Wochen wieder ändern. Diese Zöllner waren jedenfalls auf der Beliebtheitsskala sehr weit unten. Keiner mag mich. Das konnten die Zöllner, glaube ich, fast alle von sich sagen. Und nun nimmt Jesus genau diesen Zöllner als ein Beispiel in seiner Geschichte auf. Auf der einen Seite die geachtete Person des Pharisäers und auf der anderen Seite die verachtete, die verabscheute Person des Zöllners. Größer konnte der Kontrast eigentlich nicht sein. Und der Zöllner weiß, wo er in der Jerusalemer Gesellschaft hingehört. Er stand fernab. Er wollte Gott gar nicht anschauen. Und er sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Er sieht sich als einen sündigen Menschen, als einen, der Fehler macht, der vielleicht nicht so lebt, wie Gott sich das vorstellt. Er sagt nicht, die anderen sind schuld oder die Verhältnisse, die Umstände. Der Zöllner prüft sich selber und sagt, ja, ich bin ein sündiger Mensch. Er findet keinen Trost in dem Gedanken, dass andere auch nicht besser sind als er. Vielleicht haben wir das schon mal gehört oder gar von uns selber gedacht, eigentlich bin ich ein schlechter Mensch. Eigentlich bin ich ein Sünder. Oder niemand ist so schlecht wie ich. Luther hat das oftmals so gedacht von sich. Mutter Teresa hat das immer wieder mal von sich gedacht. In den Psalmen kommt das immer wieder als ein Bekenntnis vor. Ich armer, sündiger Mensch. Manche Bibelgeschichte geht um dieses Thema. Sich Gott gegenüber als elenden Sünder zu verstehen, das ist heute irgendwie nicht mehr so up to date. Wagen wir so eine Sicht auf uns? Wollen wir uns tatsächlich so sehen? Sich selbst als Sünder aufzufassen, das passt irgendwie nicht in unser Lebensgefühl. Vielleicht sind wir dann doch eher beim Team Pharisäer angekommen. Niemand ist so schlecht wie ich. Das ist natürlich auch ganz klar eine negative Selbstbeurteilung. Und man könnte diese Selbstbeschreibung auch als Ausdruck einer tiefen Depression verstehen. Und in der Therapie wird dann vielleicht empfohlen, dass wir lernen, mit uns selber befreundet zu sein. Uns werden von Jesus hier zwei verschiedene Menschen vorgestellt. Einer, der sehr von sich überzeugt ist, wie gut er ist, und einer, der überzeugt ist, dass er nicht so gut ist. Einen Hochmütigen und einen Demütigen, so nannte Luther den Titel. Der Hochmütige und der Demütige. Und Jesus führt sie beide in diesem Gleichnis an. Und dann kommen mir Zweifel. Und ich frage mich, führt Jesus uns wirklich zwei verschiedene Menschen vor? Oder sind das vielleicht zwei Zustände meines Herzens? Wir haben beide Seiten in uns. Und so können wir zwei Botschaften an uns mitnehmen. Wenn wir in der Gefahr sind, auf andere herabzuschauen, weil wir so angetan sind von uns, von dem, was wir alles so gemacht haben und wie wir so sind, dann sagt Jesus, lieber Mensch, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen und schau nicht auf andere herab, denn auch du bist ein Mensch, der Fehler macht. Wenn wir aber zerknirscht sind und uns Vorwürfe machen, dann sagt Jesus uns, sei getrost, trotz deiner Fehler lässt Gott dich nicht fallen. Martin Luther prägte dafür die schöne Formel auf Latein, simul justus et peccator, zugleich Gerechter und Sünder. Gerecht bedeutet, der Mensch ist durch den Glauben an Jesus vor Gott gerechtfertigt, unabhängig von dem, was er macht. Und Sünder bedeutet, dass der Mensch gleichzeitig ein Sünder bleibt, der weiterhin Fehler macht und der Gnade Gottes bedarf. Simul justus et peccator. In einem Kommentar las ich dazu die schönen Worte. Luthers entscheidende reformatorische Einsicht war, unsere Identität gründet nicht in dem, was wir selbst tun oder nicht tun. Sie gründet auch nicht in unserem Urteil über uns selbst. Sie gründet vielmehr in dem, was Gott in uns sieht. Rechtfertigung allein aus Glauben. Das heißt dann, das Vertrauen nicht auf die eigenen Kräfte setzen, sondern allein auf Gottes Urteil über uns. Und im Glauben vertrauen wir darauf, dass Gott sein gnädiges, befreiendes, freisprechendes Urteil bereits gesprochen hat. Denn Christus hat das Unheil auf sich genommen, das wir verschuldet haben. Er hat das Unheil damit von uns weggenommen. Wir sind daher vor Gott keine Sünde mehr, sondern gerecht. Im Bild gesprochen, der Vorhang ist geöffnet. Simul justus et peccator, zugleich Gerechter und Sünder, Pharisäer und Zöllner. Ich möchte mit einer kurzen Biografie von John Newton zum Ende kommen. Vor 301 Jahren, am 24. Juli 1725, wurde John Newton in England geboren. Sein Leben ist die Geschichte eines Mannes, der als Sklavenhändler Gott den Rücken kehrte, in einem Sturm Gott um Gnade bat, später Pfarrer und entschiedener Gegner der Sklaverei wurde. Bis heute ist er vor allem als Dichter des Liedes Amazing Grace bekannt. John Newton verlor seine Mutter bereits mit 7 Jahren. Sie hatte ihm einen tiefen christlichen Glauben vermittelt und ihn früh mit Bibel und Katechismus und Liedern vertraut gemacht. Doch als sein Vater ihn mit 10 Jahren zur Ausbildung auf See schickte, entfernte sich John Newton zunehmend von seinem christlichen Glauben. Er wurde Seemann, geriet in die britische Marine und schließlich in den Sklavenhandel. 1748 befand er sich auf dem Schiff Greyhound, als es auf dem Atlantik vor Irland in einen schweren Sturm geriet. Das Schiff drohte unterzugehen, das Wasser kam schon hinein und angesichts des Todes fragte sich der 22-jährige John Newton, "What mercy can there be for me?" Welche Gnade kann es für mich noch geben? Und in diesem Moment erinnerte er sich an den Glauben seiner Kindheit und an die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn. Und das Schiff erreichte auf wunderbare Weise schließlich Irland. Sie waren gerettet. Er war gerettet. Doch seine Bekehrung war kein plötzlich vollständiger Neuanfang. Newton wurde sogar noch selbst Kapitän eines Sklavenschiffes und unternahm 4 Reisen, die jeweils gut 1,5 Jahre dauerten. Erst nach und nach veränderte John Newton sein Leben. 1750 heiratete er seine Jugendliebe Polly. 1764 wurde er endlich zum anglikanischen Pfarrer ordiniert und zunächst wirkte er in Olney und später in London. Dort in London begann auch sein entschiedener Kampf gegen die Sklaverei. Gemeinsam mit William Wilberforce, den er bereits aus dessen Kindheitstagen kannte, setzte er sich ab 1787 für die Abschaffung der Sklaverei ein. Newton wusste aus eigener Erfahrung, worüber er sprach. Und sein Lied Amazing Grace entstand 1772 bei der Vorbereitung einer Neujahrspredigt. Angeregt wurde er durch Davids Worte aus 1. Chronik 17. Wer bin ich, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und diese Frage, die ist für John Newton eine Zusammenfassung seines eigenen Lebens. Er wusste um seine Schuld, er wusste um seine Fehler und er wusste um sein Versagen. Aber er wusste auch um die unverdiente Gnade Gottes. Ein Mensch, der tief gefallen war, durfte erfahren, Gottes Gnade ist größer als meine Schuld. Sie kann ein Leben komplett verändern und sogar aus einem Sklavenhändler einen leidenschaftlichen Kämpfer gegen die Sklaverei machen. Amazing Grace, simul justus et peccator, zugleich Gerechter und Sünder. Und diese Gnade Gottes, die gilt dir und mir in gleicher Weise, jeden Tag aufs Neue. Und Jesus endet sein Gleichnis mit den Worten, ich sage euch, der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.